willkommen zu Folge 159 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich spreche heute mit Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Und mit Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Ja, also immerhin drei von uns sind mittlerweile wieder so hergestellt, dass sie zumindest ein bisschen podcasten können. Wir entschuldigen uns nochmal dafür, dass letzte Woche die Folge leider ausfallen musste, aber es war wirklich gar nicht anders möglich. Und wir hoffen, das wird jetzt langsam besser, wo der Winter dem Ende entgegengeht. Und wir sind hoffentlich dann auch nächste Woche schon wieder zu viert einfach dabei.
Tim, sei gesagt, Tim, es gibt ein Leben nach dem Rotz. Wir wissen's. Du kannst es auch schaffen.
Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und ich meine, der Tim hat es ja auch gut, während wir jetzt hier podcasten müssen, kann er zu Hause in seinem Rotz liegen und noch ein bisschen ans DFB-Pokal-Halbfinale denken, das wir mit Sicherheit bald spielen müssen. Und
vielleicht nimmt er ja auch Produkte ein von der Firma, die das DFB-Pokal-Halbfinale auf der Gastgeberseite überhaupt erst möglich macht.
Gar nicht so unwahrscheinlich. Moritz, was ist denn dein erster Gedanke gewesen, als du davon erfahren hast, gegen wen wir und wo wir spielen dürfen in einem der größten Spiele der letzten 30 Jahre?
Also an meinen ersten Gedanken kann ich mich leider nicht mehr so erinnern, weil da war ich gerade in einer etwas anderen Situation, Stichwort Karneval, als ich das erfahren habe. Mein zweiter Gedanke war dann eigentlich, diese ganze Wut, die sich so unterschwellig die ganze Zeit schon, bevor diese Auslosung überhaupt kam, in mir aufgebaut hatte, auf diesen Scheißverein, der wirklich nur existiert, weil Bayer da Jahr um Jahr Millionen reinpumpt, sämtliche Corona-Verluste ausgleicht und so weiter. Und der halt jetzt, weil die mal einen Trainer haben, der es gut macht, gerade total gehypt wird, und das geht mir schon die ganze Zeit tierisch auf den Sack, weil hier ist ja super, dass die toll Fußball spielen, aber warum können die das denn? Und es nervt mich einfach tierisch, und es ist wirklich gerade in Kombination damit, dass sie auch in der Bundesliga, auch wenn mir das nicht so wichtig ist, aber eben auch im Pokal gerade so weit sind, ist das quasi mein absoluter Hassverein Nummer eins, weil Leipzig gerade nicht um den DFB-Pokal spielt und Hoffenheim ebenso nicht und Wolfsburg auch nicht. Deswegen, ich habe vor allem einfach Wut gespürt über die Existenz dieses Vereines und Wut darüber, dass es uns das Leben sehr, sehr schwer machen wird.
Ja, davon unabhängig muss man aber wohl sagen, also, dass die jetzt, also, welche Vereine sind noch drin? Ja, gut, bei dem einen Spiel weiß man es noch nicht. Aber eigentlich ist ja klar, dass es halt immer ist über Leverkusen laufen muss. Ja, also entweder, dass man jetzt im Halbfinale auf sie treffen würde, oder man konnte sich überlegen, man wird jetzt gegen Saarbrücken gelost und dann schafft man es vielleicht nochmal, ja, und dann ist man im Finale. Aber eigentlich ist es doch besser, jetzt gegen die zu spielen. Ja, wenn man halt davon ausgeht, dass man überhaupt auf sie treffen muss. Weil im Halbfinale gegen die ausscheiden ist schon bitter, aber wenn du nach Berlin fährst und dann gegen die verlierst, das ist richtig scheiße. Ja, und vielleicht, ganz vielleicht, gewinnst du ja sogar in Leverkusen. Und das ist dann wiederum sehr nett. Ja, weil das Leverkusener Stadion, das ist ja eigentlich auch ein Grund dieses ganzen Elends, das dieses Spiel bedeutet. Ja, weil man fährt nach Leverkusen und man findet alles scheiße. Ja, wie Moritz das beschrieben hat, eigentlich ist es total ätzend, da zu sein. Ja, das ist halt ein furchtbarer Ort. Und dann kann man aber sich wenigstens noch zurechtreden, wenn man verlieren sollte. Ja, gut, ne, die haben halt so und so viel mehr Spieler, Geld und keine Ahnung was, verlierst du da gegen die. Aber wenn du in Leverkusen gewinnst, ist das schon was ganz Schönes. Es ist schon was ganz Nettes, weil du dann halt da richtig schön auf die Kacke hauen kannst. Und darauf kann man sich schon so ein bisschen freuen. Man hat ja nichts zu verlieren eigentlich. Nur.
Ja, genau, du hast halt gar nichts zu verlieren.
In Berlin hättest du was zu verlieren, nämlich das Pokalfinale. Jetzt kannst du halt sagen, okay, Halbfinale gegen Leverkusen. Wir sind eh nicht davon ausgegangen, dass man so weit kommt. Ja, schauen wir mal.
Sorry, da muss ich euch echt
vielleicht.
widersprechen. Also ich finde, also wie erstens mal also jetzt nur mal so als Beispiel sind die Wettquoten für Fortuna 1:20. Ne? Also das gibt einem, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, wie wahrscheinlich ist, dass man da gewinnen wird. Aber vor allen Dingen, also ich hätte es lieber andersrum gehabt. Natürlich hätte ich mich unfassbar geärgert, wenn man dann irgendwie nach Berlin gefahren wäre und du weißt halt, du spielst halt erstens gegen diese Scheißmannschaft. Das heißt, das ist eh schon kein richtiges Finale, weil es halt irgendwie, ja, halt irgendwie so ein ekelhaftes Sportswashing-Konstrukt halt eben ist. Und
das macht das eh schon so ein bisschen kaputt. Das ist, glaube ich, der falsche Vergleich.
Falsche Terminus.
Das ist kein Sportswashing-Produkt. Das ist nicht korrekt.
Ja, das ist schon jetzt, irgendwo
nein, das
auch.
Nicht. Das ist also.
Das ist nicht, ja, ich meine, die machen nee, doch nein. so viel Scheiße auch. Also, ich finde, gut, okay, würden die wahrscheinlich so oder so machen, dann
ist ja, es. Ja, aber halt, es ist historisch gesehen.
Dann ist es halt eben eine Werbe, ja. Dann ist es halt eben Werbescheiße. Es ist halt auch egal. Also, es ist, am Ende ist es alles genau die gleiche Scheiße. So, das macht es auf jeden Fall schon unfassbar kaputt. Und du weißt halt, dass du da verlieren wirst und dann bist und das wird einfach dann unglaublich wehtun, wenn du halt schon mal ein Finale erreichst, dass du das dann halt quasi sicher verlierst und auch noch gegen so eine Mannschaft verlierst. Aber es wäre halt ein Finale gewesen. Also sag mir mal ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Fortuna Düsseldorf in unserer Lebzeit nochmal ein Finale spielen werden? Das wäre jetzt die eine Möglichkeit gewesen, einmal ein Finale zu spielen. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Ich glaube nicht. Würde mich natürlich freuen, wenn das eine falsche Annahme ist, aber ihr könnt mir doch nicht ernsthaft sagen, dass ihr damit rechnet, dass in eurer Lebzeit noch mal, dass in eurer Lebzeit Fortuna noch mal ein Finale spielen wird.
Ja, also vor allen Dingen nicht.
Und da muss man schon sagen, keine Ahnung, alles andere wäre irgendwie, da hätte man sich halt hinbiegen können. Also in allen anderen Konstellationen hätte man eine Chance gehabt. Ne? Es gibt ja im Grunde genommen, es gab ja 6 verschiedene Konstellationen. Ne? Irgendwie die 3 Heimspiele, finde ich, hätte man sich das überall irgendwie noch hinbiegen können, also auch gegen Leverkusen zu Hause, auch wenn, ne, wir auch alle wissen, Fortuna ist mittlerweile 16. der Tabelle in der zweiten Liga, aber das ist im Pokal, glaube ich, ist das was ganz, ganz anderes. Also bei den Heimspielen hätte man sich selbst irgendwie noch konstruieren können, dass man eine Chance gegen Leverkusen hat. Und auswärts gegen Kaiserslautern, finde ich, hätte man eine gute Chance gehabt. Auswärts in Mönchengladbach oder in Saarbrücken hätte man eine Chance gehabt, aber in Leverkusen, das war halt gar keine Chance. Das ist halt richtig, richtig bitter, weil das heißt, dass wir niemals, niemals, niemals Fortuna in einem Finale spielen sehen werden.
Also ich möchte sagen, die Chance, also gefühlt alles, die Chance, Leverkusen zu schlagen, ist für mich in einem Halbfinale größer als in einem Finale. Ich würde sagen, in einem Finale lassen die sich das nicht mehr vom Brot nehmen. Also das heißt, wenn wir über den Pokalsieg und damit unsere Reise nach Europa nächstes Jahr sprechen, ist dieses Los jetzt besser. Und wenn wir darüber sprechen, wann wir das nächste Mal die Chance haben, in ein Finale einzuziehen, muss ich Lou recht geben.
Ja, ich sehe das ja auch so. Ich versuche mir das jetzt nur ein bisschen zu retten. Es bringt dir ja nichts, sich zu grämen und irgendwie zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das bringt dir ja nichts. Klar, es ist die beste Mannschaft in Deutschland. Die werden halt alles in Grund und Boden schießen. Die werden fucking nochmal deutscher Meister werden, was schon ätzend genug ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Double holen, ist relativ hoch, aber nur über die Fortuna in Leverkusen. Das ist scheiße. Das gebe ich zu, in Düsseldorf wäre es viel besser gewesen und so weiter und so fort. Das ist ja überhaupt gar nicht die Frage. Aber es hat auch was, in Leverkusen zu gewinnen. Das sage ich nur mal so.
Das ist sehr viel, ja.
Ja.
Vielleicht ist ja auch die Chance in einem Halbfinale größer, dass Leverkusen da gerade so im Trott ist, mit anderem Kram beschäftigt, dass man denkt, ja gut, dann spielen wir halt noch gegen diesen gegen den 11. der zweiten Liga, dann können wir, das kriegen wir locker hin und zack.
Man muss sich einfach, wie Tim jetzt, ja, der im Rotz in Berlin sitzt, also sich aber schöne Gedanken macht. Und der schöne Gedanke ist doch einfach ein furchtbar einseitiges Spiel für Leverkusen, die es aber aus unerfindlichen Gründen nicht schaffen werden, die Fortuna zu überwinden. wie das auch immer passieren soll, das weiß, wissen wir nicht, aber das ist jetzt egal. Und in der 89. Minute macht Christos Zollis ein hart unverdientes Tor, steht mit ausgebreiteten Armen vor dem jämmerlichen Leverkusener Block, den es da gibt, lässt sich von mit Kölschbechern bewerfen, die sind wahrscheinlich noch alkoholfreies Kölsch, was es noch viel schlimmer macht als ohnehin das Kölsch, das es da gibt. Und der Kommentator hat wieder die Gelegenheit, darüber zu reden, was für eine unsportliche Geste das von Christos Zollis ist, während wir alle ein Christos Zollis-Trikot kaufen in dem Moment und damit nach Berlin fahren. So wird's kommen, das weiß ich jetzt schon. Also freut euch mit uns.
Ja, klingt gut. Ja, okay. Und das Schönste ist halt, dass es jetzt eben auch einfach noch 6 Wochen sind, wo wir halt 6 Wochen lang tagträumen können und uns genau darüber genau diese Gedanken eben machen können, die warmen 6 Wochen.
Ja, da kann ja jetzt der Schattenkader fürs Leverkusen-Spiel kann jetzt schon mal trainieren und die werden dann, also ne, mit so Leuten wie Schinter und Emma und so, die werden, das wird eine Elf sein, die wird unfassbar krass eingespielt sein, aber sehr überraschend. Weil diese ganzen Leute, die jetzt aus den Verletzungen zurückkommen und so, die werden jetzt in der Liga immer punktuell wieder an ihre Wettbewerbshärte rangeführt. Aber gegen Leverkusen steht dann der qualitativ hochwertigste Fortuna-Kader der letzten Jahrzehnte.
Der letzten Jahrzehnte, ja. Ich glaube, dass das gar nicht so falsch ist und vielleicht auch gar nicht so sehr am Personal festgemacht, wie vielleicht irgendwie auch an der Verfassung und der Fokussierung der Spieler. Ich würde gerne, wenn wir gleich über Elversberg und Karlsruhe gesprochen haben, vielleicht generell nochmal so einen kleinen Blick auf die letzten Spiele werfen. Und ich finde, da kann man schon sehen, dass die Mannschaft wirklich eigentlich nur einmal so richtig 100% angezündet und konzentriert gewesen ist. Und das war das Viertelfinale gegen St. Pauli. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nächste Mal, dass wir die Fortuna auf diesem Level sehen werden, wird halt eben erst in Leverkusen sein. Und ich bin mir aber eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir die da so sehen werden. Und das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Chancen um einiges höher sind, als wenn es jetzt die normale Fortuna-Mannschaft vom Zweitliga-Wochenende jeweils irgendwie immer wäre.
Aber sag mal, gilt die 1:20-Quote? Gilt das nur für 90 Minuten oder für insgesamt 120 Minuten?
Boah, das habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Das habe ich nur auf den Bogen gesehen.
Ja, wir wollen ja auch nicht Spielsucht und so weiter und so fort befördern. Aber man kann sich jetzt schönreden, das bleibt uns nichts anderes übrig. Ja? Sich vorzustellen, dass Leverkusen die Fortuna da zerdampft, es ist zu naheliegend und bringt uns ja, macht uns ja alle nicht glücklich. So. Speaking of nicht glücklich machen. Vielleicht schauen wir mal auf andere Spiele der Fortuna, die in der Vergangenheit liegen.
Ja, sehr gerne. Da können wir uns jetzt frei aussuchen, welches nicht besonders glücklich machende Spiel wir da nehmen. Ich glaube, der Chronologie nach nehmen wir dann erst Elversberg und müssen da
in gegebener Kürze.
Müssen da nicht allzu lange irgendwie noch verweilen, aber müssen es halt schon noch ansprechen, weil wir es gar nicht besprochen haben. Moritz, was bleibt von diesem Elversberg-Spiel hängen, außer die katastrophale Chancenverwertung in der ersten Halbzeit? Oder ist es vor allen Dingen das?
Es ist natürlich vor allem das. Also vor allem, dass man eine gute Hälfte spielt, in der man Chancen für wirklich 4-5 Tore hat und in der zweiten Hälfte dann so stark abbaut, dass man Elversberg einlädt, einen Punkt aus Düsseldorf zu entführen. Aber diese erste Hälfte in Kombination mit dem Endergebnis ist ja wirklich, lässt einen ja verzweifeln. Das ist das, was am meisten hängen geblieben ist.
Für mich bleibt noch was anderes hängen. Also diese erste Halbzeit, daran hängt man sich jetzt noch ein bisschen auf. Dass man diese erste Halbzeit auch noch mit einer sehr ungewöhnlichen und überraschenden Aufstellung hinbekommen hat und tatsächlich viele Dinge gesehen hat, die man vielleicht vorher schon mal in der Theorie durchdacht denken konnte, so eine sehr interessante Rolle von Matthias Zimmermann zum Beispiel. Und dass das tatsächlich auch sehr gut funktioniert hat. Also, außer dass man halt das Tor nicht gemacht hat. Aber die Chancen waren ja da, man hätte das Tor, die Tore machen müssen zum 2-0 und vielleicht sogar zum 3-0, um dieses Spiel auf die eigene, sicher auf die eigene Seite ziehen zu können. Das fand ich halt auch irgendwie überraschend und sehr, eigentlich, wenn das Ergebnis nicht gewesen wäre, ja, auch sehr mit viel Optimismus verbindend, dass halt dass das Trainerteam sich da was Neues ausdenken kann, sich überlegen kann, hey, welche neuen Spieler haben wir, was haben wir für Spielermaterial, probieren wir mal was anderes aus.
Ja, also ich glaube, da war ja auch einfach sehr, sehr viel aus der Not geboren, ne?
Also ich meine, ja, trotzdem.
Man dann irgendwie ins Zentrum stellt, ganz genau, nee, genau. Ja. Und dass er dann einfach wieder so eine Leistung abreißt und man einfach denkt so, wow, der wird wahrscheinlich nochmal alleine durch so ein Spiel nochmal irgendwie 100.000 Euro teurer in den Verhandlungen, weil es wird ja anscheinend schon immer noch hin und her verhandelt, ob Zimmermann jetzt bei der Fortuna bleibt nach der Saison. Einfach überragend, dass der wieder da ist. So, das gibt dieser Mannschaft halt so unglaublich viel. Und dass man sich dann halt entscheidet, wenn man sagt, okay, wir haben keiner der beiden Spieler, die bei uns normalerweise die Anker 6 spielen, sind fit mit Sobotka und Engelhardt. Also ja, müssen wir da halt Zimmermann hinstellen, aber sichern das eben mit einer Dreierkette ab, fand ich halt irgendwie auch eigentlich fand ich einen nachvollziehbaren Gedanken und hat ja auch eigentlich gut funktioniert in der ersten Halbzeit, nur eben in der zweiten Halbzeit ebenso gar nicht mehr.
Ja.
Ja, also fand ich, und das ist eben auch eine der Sachen, die mich dann halt wirklich geärgert hat, dass halt Elversberg dann in der Pause umstellt. Und dass das sogar das Trainerteam eigentlich 20 Minuten braucht, um da halt irgendwie adäquat drauf zu reagieren. Um das erste Mal zumindest minimal darauf zu reagieren, aber eigentlich bis zur 78. Minute, wo man dann halt endlich die Dreierkette auflöst und Hoffmann mit rausnimmt, bis man halt irgendwie dann wirklich gecheckt hat, was Elversberg da macht, so, ne? Weil man einfach von den Anläufern ziehen die Elversberger halt einen weiteren Spieler ins Zentrum und haben einfach dann in dieser ganzen zweiten Halbzeit ständig Überzahl im Zentrum. Und Fortuna hat halt diese Dreierkette, wo halt immer mindestens einer oder manchmal sogar zwei von den Innenverteidigern gar keinen richtigen Gegenspieler haben im Aufbau und teilweise halt eben auch im Spiel nach vorne, einfach weil sich dann von den Elversbergern die Offensivspieler ins Zentrum zurückfallen lassen und da auch immer relativ gut durchgewechselt haben. Aber halt gerade für den Aufbau, das war im Offensivspiel, war das wirklich furchtbar. Es war grauenvoll zu sehen, wie verschenkt halt diese drei Innenverteidiger waren. Und ja, dass dann einfach Elversberg irgendwann in der zweiten Halbzeit konstant André Hoffmann halt freigelassen hat. Und er war einfach die ganze Zeit irgendwie frei, musste halt irgendwelche Lösungen mit dem Ball finden, konnte eben auch Lösungen, hätte Lösungen finden können. Und hatte zumindest eben den Raum dazu, aber Fortuna wusste halt gar nicht, was sie damit anstellen sollte und man hatte einfach einen Innenverteidiger zu viel auf dem Platz, der halt sonst wo gefehlt hat und so ist dann einfach das Offensivspiel der Fortuna halt komplett erlahmt in der zweiten Hälfte und hat eben nicht stattgefunden und ja und dann eben dieses Freilassen von André Hoffmann hat dann ja letztendlich auch Karlsruhe interessanterweise adaptiert und hat das ja eben auch genau so umgesetzt als Matchplan dann eine Woche später.
Aber, glaube ich, weniger erfolgreich. Oder würdest
das
du
das... Das ist richtig.
Jetzt können wir ja mal auf Karlsruhe zu sprechen kommen. Weil, also man kann diese erste Halbzeit bei Karlsruhe, kann man ja wie folgt zusammenfassen. Wir können da jetzt nochmal gleich auf die Details drauf gehen. Ne? Die ersten 10 Minuten Viertelstunde gehören der Fortuna und danach wird das Spiel so ein bisschen schwierig. Also nicht schwierig für die Fortuna, sondern einfach sehr eintönig, sehr ja, langweilig, so muss man es halt sagen. Und das Schöne ist, dass Pressekonferenzen sind nicht immer interessant, aber mit Christian Eichner, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, was für eine Art der hat, das war für mich ja am Anfang, als man ihn mit Karlsruhe auf die Fortuna treffen sah, immer so ein bisschen eigen, aber wenn man sich auf seine Art einlässt, sagt er ja erfrischend ehrlich einfach, ja, das wird dann langweilig, das Spiel, aber das genau das wollten wir. Weil er ja umgestellt hat, von der Raute weggegangen ist, 4-2-3-1, defensiv kompakter stehend und das hat dann das Karlsruhe ab der Viertelstunde ganz gut gemacht, es sei denn, wir können über die ersten 15 Minuten auch gerne nochmal reden. Die Fortuna schafft es quasi, einen Spieler vorne reinziehen zu lassen. Das war dann halt vor allem André Hoffmann. Aber vielleicht können wir ja auf die ersten 15 Minuten nochmal zu sprechen bekommen. Oder allgemein Aufstellung. Was konnten wir erwarten mit diesem Beginn in Karlsruhe?
Ja, immerhin ist mir halt bei der Bekanntgabe des Spieltagskaders mal wieder so ein kleines Lächeln seit längerem irgendwie über die Lippen oder übers Gesicht generell irgendwie gerutscht, wo ich dachte so, ja, okay, es wird so, es wird. Es geht alles irgendwie in die richtige Richtung. So, ne? Und ja, von daher, klar, ich meine, du musst es halt Device ersetzen. Das heißt, Quaschi beginnt halt wieder von Anfang an. Das war auf jeden Fall irgendwie ein wichtiger Punkt. Aber sonst waren ja eigentlich alle Spieler auf dem Feld, alle 11 auf ihrer normalen angestammten Position aufgestellt. So, und das hatten wir jetzt ja auch schon einige Zeit irgendwie, glaube ich, nicht mehr. Und du konntest halt auf die Bank schauen und wusstest natürlich irgendwie auch, okay, da sind einige dabei. Da weiß man nicht, für wie viele Minuten es irgendwie reichen wird. Klammer auf, schönte Abelkamp, wie sich dann im Laufe des Spiels vor allen Dingen rausgestellt hat. Aber trotzdem waren das einfach verschiedene Alternativen für verschiedene Positionen, für verschiedene Spielsituationen. Und ja, wenn man dann irgendwie weiß, dass ja irgendwie auch die anderen Spieler, die halt immer noch verletzt sind, irgendwie Fortschritte machen und irgendwie wieder zurückkommen, dann ist ja zumindest so das Licht am Ende des Tunnels halt irgendwie sichtbar. Und das hat dann irgendwie auch ja mit dem Blick auf die erste Elf mir auf jeden Fall erstmal einigen Optimismus gegeben. Moritz, wie hast du es gesehen?
Ja, genau gleich. Und eigentlich auch mit einer relativ großen Erleichterung, dass man eben diesen Innenverteidiger noch geholt hat, der bis auf ein paar Wackler, aber auch erstmal dafür, dass er 19 ist, also Quaschi, dafür, dass er 19 oder 20 ist, zwei erstmal sehr solide Partien schon gespielt hat. Und genau, konnte man erstmal, also dann war halt klar, auf der Innenverteidigung kann man halt nicht viel wechseln. So, da haben wir halt das Schweizer Taschenmesser Oberdorf. Aber der muss ja auch für alle anderen in dieser Viererkette einspringen können. Aber ja, genau, es wurde. Und Shinter Appelkamp wieder auf der Bank zu sehen, auch wenn man vorher gelesen hat, der kommt jetzt Stück für Stück ran und man will es ja auch nicht zu schnell machen, was ja auch alles richtig ist. Aber ja, Shinter Appelkamp wieder zurück auf der Bank ist ja schon mal auch fantastisch. Und wenn sich dann dieses Mittelfeld, was ja mal ein echtes Prunkstück war, wieder ein bisschen festigt, indem eben die Spieler auch mal eine Pause bekommen können, dann ist ja Licht am Ende des Tunnels, würde ich sagen.
Des Rückrundentunnels.
Warte mal. Ja, scheiß Rückrundentunnels.
Ja, und es sah ja auch ganz gut aus am Anfang. Ne? Also man hat das Gefühl, dass Karlsruhe mit der neuen Aufstellung noch nicht so recht zusammen kam. Die Fortuna sehr aktiv. Mit, ja, mal ein paar Chancen, die irgendwie hätten was werden können. Aber das sah schon rund aus. Es sah vor allem auf der rechten Seite rund aus. Man hat einfach gesehen, was es mit dieser Mannschaft macht, wenn da Matthias Zimmermann und Felix Klaus spielen. Das ist einfach eine qualitative Spitze mehr drauf. Und es ermöglicht halt eben halt auch Seitenwechsel. Es ermöglicht besser diese Seitenwechsel auf Zollis, um ihn in Position zu bringen. Das hat alles natürlich sehr viel mit dem Personal zu tun. Und das sah ja in den ersten 15 Minuten, wie ich meinte, ja auch ganz gut aus. Bis halt Karlsruhe sich daran eingewöhnt hatte, was es bedeutet, gegen die Fortuna zu spielen. Danach wurde es ein bisschen mühselig, aber also sehr mühselig für alle Beteiligten.
Ja, hätte wahrscheinlich wirklich irgendwie schon in den ersten 2-3 Minuten irgendwie was Zählbares da mitnehmen können. Weil man ja wirklich am Anfang absolut überlegen war. Und dann ist es aber wirklich auch nach 2-3 Minuten schon wieder vorbei damit. Und man setzt dann eben auf diese, ja, auf dieses altbewährte Fortuna-Offensivspiel. Ich glaube, man hat am Ende, ja, die Hälfte der Angriffe über die rechte Seite gefahren, hat dann irgendwie über Zimmermann Klaus halt irgendwie vorbereitet und dann durchgespielt. Eigentlich, wenn man über links angegriffen hat, wurde das meistens auch über rechts, genau wie du angesprochen hast, irgendwie genau. Vorbereitet mit einem Seitenwechsel, genau. Das hat, genau. Und das hat ja schon irgendwie ab und zu mal funktioniert, aber ich glaube, Jan hat das ja auch schon gesagt, es ist schon wirklich so bis knapp zur 30. Minute wirklich sehr viel Leerlauf, ne? Und was ich aber dann trotzdem bemerkenswert fand, ist, dass halt Karlsruhe dann zur 30. Minute halt eben auch schon 2 Kilometer mehr gelaufen ist als die Fortuna. Und das ist dann zu so einem Zeitpunkt schon erstmal ein ziemlich stabiler Wert. Also das ist erstmal eine Menge. Gerade dafür, dass es jetzt ja eigentlich 2 Mannschaften waren, die sich da mehr oder weniger neutralisiert haben. Ne? Das hatte jetzt nichts mit dem Spielstil der Mannschaften zu tun, wo man irgendwie sagt, okay, die eine Mannschaft liegt in Führung und verwaltet oder die eine Mannschaft setzt auf Ballbesitzspiel, auf Positionsspiel und lässt den Gegner laufen, so, sondern das war ja schon eher neutralisieren, so, und dann finde ich, kann man das schon mal herausheben.
Ja, das sieht man auch an so Spielern wie, also bei Hoffmann hatten wir schon angesprochen, dass es mal was passieren konnte, wenn er eine andere Situation gekommen ist. Der andere, bei dem man sich gedacht hätte, ach, du solltest dich häufiger offensiv einbringen, ist halt Yannick Engelhardt, aber man hat auch gleichzeitig gesehen, was für ein Risiko das mit sich bringt, weil gerade so auf dieser defensiven Mittelfeldposition, da hatte Karlsruhe dann durchaus gefährlich Ballbesitz und Bälle in gefährlichen Positionen bekommen, wenn Engelhardt da mehr oder weniger alleine war, wenn die beiden Achter, Tanaka und Johannesson, eben nicht die nötige Aufmerksamkeit an den Tag gelegt haben und halt diese Meter gemacht haben, um diese Lücke zuzulaufen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem gewesen, dass man da die Balance nicht finden konnte zwischen, man schiebt halt Engelhardt vorne rein, man gibt ihm eben diese Möglichkeiten, ja, Sachen zu überlagern oder halt zumindest irgendwie einen Körper und einen technisch starken Spieler in eine offensive Situation zu geben und gleichzeitig auch eine defensive Stabilität hinzubekommen, weil eben dann Tanaka und vor allem Johannesson diese Sachen halt wieder zulaufen müssten. Und das ist nicht so gut gelungen. Also es ist eben ja nicht viel dabei rumgekommen von Karlsruher Seite, aber ich glaube eben, weil Engelhardt so eher defensiv dann gespielt hat ab einem gewissen Zeitpunkt, weil er wenig dann reingegangen ist nach vorne und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass man ja mit vielleicht den weniger gelaufenen Kilometern in der Mittelfeldposition, auch wenn ich das jetzt nicht total 1:1 ja nachkontrolliert habe, irgendwie einkauft.
Also Yannick Engelhardt ist immer noch sehr, sehr viel gelaufen.
Ja, der muss viel laufen, glaub, aber das Ding ist halt ja, dass das
spielt aber eine große Rolle in Kombination damit, dass der KSC insgesamt mehr gelaufen ist, ja, weil auch Yannick Engelhardt, wenn er sich einschalten wollte und so, ja auch trotzdem nicht gut anspielbar war. So, ne, weil Karlsruhe da auch sehr schnell Räume dicht gelaufen haben und die Fortuna ja auch nicht durchgekommen ist. Das heißt, es war ja sehr häufig auch für Yannick Engelhardt im Prinzip vergebliche Liebesmüh, seine Kilometer da abzuspulen.
Klar, das, und ich meine, die anderen sind jetzt auch nicht wenig gelaufen, Appelkamp und Johannesson, aber irgendwie, ich glaube, das ist, vielleicht kann man es nicht so plump sagen, wie ich das jetzt gemacht habe, aber da fehlte irgendwie die Balance zwischen vorne und hinten, und das ist ja auffällig, wenn was ging, dann eben, wenn man einen eigenen Körper nach vorne reinschieben konnte, das war dann in der Regel eben auch André Hoffmann, der mal einen steilen Pass reingespielt hat, dadurch sind Sachen passiert. Ja, ein steiler Pass, scharf geschossener Pass rein, dann in der Regel sofort rechts raus auf vor allem Zimbo oder auch mal auf Klaus und dann kreieren die beiden was oder verlagern zumindest den Ball. Dadurch konnte Sachen gelingen und ja, auch das 1-0 fällt dann ja so. Ja, also ein bisschen glücklich, dass diese Flanke, die eigentlich für Vermey gedacht ist, verlängert wird von Karlsruhe im Hintergrund. Zolli steht ja eigentlich da, um einzuköpfen quasi. Der Ball wird verlängert. Gavory schießt, Dropkick den Ball irgendwie Richtung Tor und Zollis kann den Kopf reinhängen. Und es steht 1-0. Es ist vielleicht verdient in dem Sinne, dass diese die ersten Viertelstunde eben auch für die Fortuna fiel und dass man sich dann quasi nachher dann dafür belohnt hat. Aber es hätte auch mit 0-0 in die Halbzeit gehen können, sagen wir mal so.
Ja, also das Tor fällt dann schon komplett aus dem Nichts zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und ich finde, man kann wirklich nochmal betonen, was das halt für eine Wichtigkeit hat, dass das Tor eben so fällt, wie es fällt, ne? Weil Fortuna eben genau damit halt eben auch die Antwort findet auf das, was Elversberg gemacht hat und was eben auch Karlsruhe bis zu diesem Zeitpunkt halt macht, nämlich Quaschi zustellen und André Hoffmann kochen lassen quasi. Und sie lassen ihn halt einfach immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr andribbeln. Und irgendwann, ich meine, ne, in dieser Szene lässt man ihn dann wirklich halt bis 30 Meter vom Tor ja fast durchlaufen. So. Dass er dann halt da genau den richtigen Pass, technisch sauber, mit dem richtigen Timing auf Zimmermann halt spielt. Und Fortuna das halt eben dann bestraft, dass man das halt so macht. Das ist super, super wichtig, sowohl für dieses Spiel allgemein, als halt, glaube ich, auch für die nächsten Wochen, weil das dann wahrscheinlich keine Option sein wird, die sich halt die Scouting-Teams der nächsten Gegner halt irgendwie raussuchen werden, wenn es darum geht, wie man halt Fortuna neutralisieren kann. Dann müssen die sich jetzt halt was Neues überlegen und das ist gut.
Ich glaube, das kann man auch als Hinweis nehmen, um kurz über Quaschi im Aufbauspiel zu reden. Man kann halt beim 1-1 auch darüber reden, dass er dann Fehler macht, aber vielleicht sind das, wenn man einen 19-Jährigen holt als Ersatz für den Aufstiegskampf, den man da vorhat, dann ist es halt so, dass man dafür halt solche Dinge halt auch mit einkauft. Man könnte ja auch andere Personalentscheidungen treffen. Aber das ist trotzdem ein ja sehr vielversprechender Spieler. Und was ich immer echt gut finde bei ihm, ist, dass er keine Scheiße versucht. Sondern der macht einfach, der merkt, okay, er kriegt Druck und dann bringt er den Ball weg. Und vielleicht auch nicht perfekt. Er versucht halt irgendwie nicht was zu kreieren, sondern er macht halt im Spielaufbau, wenn er angelaufen wird, wenn er zugestellt wird, eben das Naheliegendste, keine Fehler machen, Fehlervermeidung. Und das ist genau das Richtige, was er machen sollte in diesen Momenten. Dann müssen halt andere quasi die Momente kreieren, aber es liegt nicht an ihm, das zu tun mit seinen 19 Jahren.
Ja, und man scheint ja wirklich auch viel von ihm zu halten, ne? Also ich war wirklich positiv überrascht, also wirklich sehr freudig überrascht, dass gegen Elversberg für die letzte Viertelstunde halt Hoffmann rausgenommen wird. Einfach wenn man halt mehr auf die Ballqualität von Quaschi halt irgendwie setzt in dem Augenblick. Er macht das ja wirklich auch, genau wie du sagst, macht das halt wirklich, wirklich gut eigentlich mit dem Ball am Fuß. Hat halt immer mal wieder den ein oder anderen Wackler dabei, so, aber das
ja,
ist halt okay. Was willst du machen so? Also ich glaube schon, ja. Das ist wirklich, also ne, ich meine, in einer idealen Welt muss er jetzt halt nicht diese beiden Spiele gegen Elversberg und gegen Karlsruhe von Anfang an spielen, sondern weiß ich nicht, wird jetzt halt zum Beispiel gegen Rostock für die letzte Viertelstunde eingewechselt, man stellt auf Dreierkette um, Quaschi geht nach links, in der Mitte De Weis, rechts sitzt André Hoffmann, dann ist linker Flügel Gavory und so weiter, rechter Flügel Zimmermann und du verteidigst eine Führung. So, ne? Das wäre eigentlich das, wo man jetzt sagen würde, so, das wäre jetzt genau perfekt für den Spieler. So, und vielleicht kann man das ja sogar auch zumindest in Teilen so machen, weil De Weis wird ja zurückkehren. Und André Hoffmann scheint sich ja zumindest nach und nach so zu stabilisieren, dass ich jetzt sagen würde, auch nach diesem Fehler, den Quaschi da macht, ist es wahrscheinlich wirklich ganz gut, wenn er jetzt das nächste Mal erstmal von der Bank kommt.
Ja, es geht nämlich mit 1-0, oder wollen wir noch über die... Nach 1-0, danach nach 1-0 gibt es schon noch ein paar Gelegenheiten für die Fortuna, aber insgesamt geht es eben ein bisschen glücklich in die Halbzeit. Und nach einer schönen Kombination von Tanaka kommt es, und Klaus, die bringt aber nichts ein, kommt es eben zu einer Standardsituation vom KSC. Das ist so die Varianten, wo der Karlsruher Sportclub auch in der ersten hatte, eher am ehesten gefährlich war, auch wenn der Kommentator natürlich nicht aufgehört hat, darüber zu reden, wie wenig produktiv das bei Karlsruhe in der Vergangenheit war. Aber es macht einen als Fortuna Düsseldorf-Fan natürlich nur noch umso nervöser. Sicher. Wenn man halt weiß, es ist eigentlich nicht die Stärke des Gegners, der Stand hat, dann rechnet man umso mehr, dass das dann gleich klingeln wird.
Dann das kommt ist das Äquivalent zum 19-Jähriger macht sein erstes Profitor quasi.
Exakt. Mit einem Fernschuss in den Winkel, den er nie wieder so machen wird. Bei Hannover 96 spielend. Ja, oder bei Paderborn. Ja, genau. Wir kennen das Problem. Dann kommt ja eigentlich diese Kontersituation. Und ich glaube, genau wie die Zuschauer ist man eher auf diesen Konter konzentriert. Ist auch die Fortuna auf diesen Konter konzentriert. Mit einer, ja, schon nicht schlecht aussehenden Grätsche macht dann der Karlsruher Jungen diesen Konter weg. Und die Fortuna ist sichtlich schlecht sortiert. Nämlich die linke Innenverteidigerposition ist völlig blank, da kommt der Ball hin, Engelhardt versucht, die Lücke zuzulaufen, kann die Flanke nicht verhindern und dann geht Quaschi halt nicht hoch zum Kopfball und der Karlsruher leider schon und es steht 1:1. Man kann zu Recht über Quaschi reden, ich bin mir nicht so sicher, ob Florian Kastenmeier total glücklich da aussieht, aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu.
Ich finde auch, er hat da auch sein Aktien mit drin. Also zumindest in der Abstimmung dann mit Quaschi. Ich verstehe auch nicht, ich habe mir das auch nochmal in der Wiederholung angeguckt. Also irgendwas läuft da ja schief. Das ist so, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass Quaschi damit rechnet, dass halt Kastenmeier da halt einfach hinspringt. Und dass das vielleicht ein Teil davon ist, warum er wirklich ja gar keine Anstalten macht, so, ne, und irgendwie auch wirklich erst, also der springt ja wirklich gar nicht hoch, sondern zuckt ja wirklich erst so im allerletzten Moment halt irgendwie so in Richtung Ball. Das kann natürlich sein, dass das einfach so ein Mental Lapse irgendwie ist, so, aber ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass er einfach denkt, okay, das ist halt hier 5 Meter Raum, so, auch wenn der Ball natürlich aus kurzer Distanz nochmal abgefälscht wird. Aber wenn Kastenmeier sich da einfach umdreht und halt sofort hinspringt, so, also das ist eigentlich ein Torwartball, würde ich halt auch sagen. Und ja, wir wissen halt eben auch, das ist eine der ganz, ganz großen Schwachstellen von Kastenmeier eben, ne? Also diese Bälle von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten gelupft, 1, 2, 3 Meter vor dem Tor, also da springt der nicht hin. Ich meine, erinnert ihr euch noch letztes Jahr an das 1:1 gegen Heidenheim zu Hause? Dass da halt hinterher Frank Schmidt sogar gesagt hat, dass die genau, also die machen halt so ein Tor durch Kleindienst, glaube ich, und in der Pressekonferenz sagt Frank Schmidt, dass sie sich das genau überlegt haben, wie die in diese Situation kommen, um da halt Bälle hinzulupfen, weil sie halt wissen, dass das eine Schwachstelle von Kastenmeier ist. So, ne? Und ja, das gehört halt eben, wie auch die ein oder andere Sache bei Kastenmeier, halt eben mit dazu in dem Paket, das wir da kaufen. Und das muss man, glaube ich, halt irgendwie hinnehmen. Trotzdem wäre es irgendwie, glaube ich, ganz gut, wenn Quaschi da halt irgendwie, ja, auch wenn er davon ausgeht, dass der Torwart da hingeht, wenn er da, ja, weiß ich nicht, also ne, Arme ausstrecken, dann weißt du, wo ist dein Gegenspieler, Kontakt aufnehmen, so diese Basics irgendwie, und dann kannst du da halt irgendwie auch ein bisschen mit hochnehmen, mit hochgehen und lässt sich dann da halt nicht irgendwie so easy überspringen.
Und wenn du damit rechnest, dass gleich der Torwart volle Wucht in dich reinwämmst und dir die Faust in die Fresse haut, wenn du hochspringst, dann musst du deine Gesundheit auch mal für den Verein riskieren. Gerade als Leihspieler und gerade mit 19 Jahren.
Hat er ja auch schon gemacht in St. Pauli.
Ja, ich glaube, das ist auch meinem Eindruck ein bisschen nahe gekommen, was ihr da, auch ohne dass ich das so hätte bezeichnen können. Und das Schöne ist ja, es steht 1:1.
Ja, und ich finde, einen Satz noch, weil das schon auch so richtig, weil das schon auch so wichtig ist dafür, wie dieses Tor halt entsteht. Ist wie so häufig in letzter Zeit, hängt es halt irgendwie auch an Nuancen und daran, dass man halt gewisse Aktionen halt nicht technisch sauber genug ausführt. Also ich glaube, dieser Auslösepass für den vermeintlichen Konter, den Fortuna da fährt, ich glaube, von Zollis auf Tanaka kommt der, den kann man halt ein kleines bisschen besser spielen. Dann kommt Tanaka da halt viel, viel besser dran und hat halt irgendwie wirklich Optionen. Und Tanaka aber auch, klar kommt dieser Karlsruher da mit einer unfassbaren Gewalt angefegt. Und der will da wahrscheinlich nicht wirklich irgendwie was abbekommen. Aber der ist ja schon auch eigentlich kontrolliert am Ball. Und Geht, glaube ich, davon aus, dass er den Ball halt so unterm Karlsruher so durchschieben kann und dann einfach sofort durchstarten kann. Wenn er den aber halt so leicht irgendwie anschnickt, sagte ich natürlich immer leicht im Nachhinein so, dann kann er ihn da halt überlupfen und Fortuna hat trotzdem diesen Überzahlkonter und vermeidet halt so nicht nur das Tor, sondern macht vielleicht sogar das 2-0. Das ist halt nicht komplett unwahrscheinlich in dieser Situation und das macht es halt eben so unfassbar bitter, weil da halt wirklich einfach zweimal nur Nuancen fehlen, um da halt einen sauberen Konter auszuspielen.
Dazu kann ich nur sagen, die trainieren jeden Tag. Jeden Tag trainieren die. Aber ja, das stimmt. Ja, das ist nicht das erste Mal. Da kann man halt sagen, ist halt zweite Liga, ne? Da passiert das halt auch einem Ao Tanaka, der mir ansonsten natürlich wieder mal herausragend gut gefallen hat. Ja, also wenn man sich, wir können ja gleich noch darüber reden, ob die Saison in der zweiten Bundesliga, was wir noch so erwarten. Aber man kann sich allein darauf freuen, wenn wir davon ausgehen, dass Ao Tanaka im Sommer geht, Ao Tanaka im Trikot der Fortuna beim Fußballspielen zuzugucken. Das allein ist es schon wert, viel Eintritt zu bezahlen, zum Beispiel gegen den HSV, wenn man keine Dauerkarte hat oder Stehplatz sich leisten möchte. Das ist ein anderes Thema. Das Gute ist ja nach dem 1-1, die Fortuna reagiert sofort, schießt das 2-1, auch noch schön herausgespielt. Christoph Zollis mit einem mal wieder guten Tag, könnte man sagen, ist auch direkt in der Entstehung dieses Tores beteiligt. Auch beteiligt ist ein ansonsten eher unauffälliger Akteur im Mittelfeld, nämlich Johannesson, der Zollis irgendwie noch den Ball überlässt, damit der seinen Laufweg weitergestalten kann. Felix Klaus einsetzt, der das genau so machen muss, wie man das machen muss, in der Position zurück auf den völlig freistehenden Zollis legt, der dann halt einfach eiskalt einnetzt. Den Ball, glaube ich, nicht perfekt trifft, so wie das aussah, aber es hat dann gereicht für das 2-1. Vor allem dann deswegen schön, weil ja sich sowohl der Karlsruher Anhang als auch der Sky-Kommentator und sein fantastischer Sidekick Tusche schon auf Christoph Zollis eingeschossen hatten nach dem 1-0. Dass er das 2-1 macht, war das schon ganz, ganz nett. Ja. Rundet halt diesen Moment, dass man das Christoph Zollis Trikot aus Trotz schon kaufen muss, nochmal weiter ab.
Also ich muss auch sagen, Zollis, der gewinnt, natürlich gewinnt er sowieso bei mir sehr stark dadurch, wenn der halt zwei Tore macht und ich weiß nicht, wie viele Saisontore und so, das ist ja sowieso klar. Aber gerade auf dieser Sascha Rösler-Skala, nimmt er da die ein oder andere Treppenstufe nach oben, muss ich sagen. Und das gefällt mir ungemein. Ich liebe es. Also ich glaube, wenn man sich immer noch anschaut, wie viele Fangruppierungen von anderen Vereinen, wie zum Beispiel St. Pauli-Fans, immer noch so dermaßen traumatisiert davon sind, dass den Sascha Rösler in den vor 10 Jahren oder keine Ahnung wann zugefügt hat. Ich glaube, das macht es umso süßer, wenn man weiß, dass man jetzt mit Zollis jemanden hat, der auch irgendwie dazu in der Lage ist und ja anscheinend einfach die gegnerischen Fangruppierungen sehr schön auf die Palme bringen kann. Finde ich herausragend.
Liebe diese damit ja sicherlich auch die Spieler, also wahrscheinlich.
Man muss halt sagen, dass wahrscheinlich der Durchschnitt, also wenn man sich so vorstellt, wie sieht der Durchschnitt der Nicht-Fortuna-Fan aus? Es ist wahrscheinlich Armin Fee und Heribert Bruchhagen. Ja, das System Fortuna auf irgendeiner PK, zumindest im Kopf, in den Äther schreien und dann an Christoph Zollis denken. Jetzt früher an Rösler, jetzt an Zollis. Ich finde das auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Das hat so ein Element, das man lange nicht mehr hatte. Und ich genieße das sehr.
Ich glaube auch, das ist wichtig. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir da, ich glaube, gerade letztes Jahr auch so ein bisschen drüber geredet haben, dass uns vielleicht so der ein oder andere Drecksack in diesem Kader irgendwie fehlt, so, weil das schon auch einfach sehr viele, sehr coole Typen, glaube ich, sind. Vielleicht auch so ein paar, die ein bisschen unscheinbar sind. Viele wirklich unglaublich sympathische, aber ich glaube so jemand, der halt so dieses Sascha-Rösler-Element ein bisschen reinbringen kann, der hat Fortuna vielleicht noch gefehlt und vielleicht kann Zollis neben all den fußballerischen Qualitäten, die er eh schon mitbringt, der einfach irgendwie das noch mitbringen und Ja, vielleicht kann das wirklich auch noch ein etwas stärkerer Faktor werden als bisher noch in dieser Saison. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Es ist einer für Berlin, könnte ich fast sagen. Christoph Zollis. Diesem Jahr im Mai vielleicht auch schon. Ja, um bei dem Thema zu bleiben, es hätte übrigens diesen Aspekt hätte noch abgerundet, wenn Gavorina diesen Becher, den er weggetreten hat bei der Eckensituation, wenn er es wen getroffen hätte. Also das hätte finde ich auch gut gefunden. Es war so ein bisschen unnötig vielleicht und naja, man will ja keine Verletzungen provozieren, aber ne?
Ja,
Nicht
er war
wirklich
auch ein bisschen
mehr.
überrascht davon wahrscheinlich, dass er den halt so perfekt trifft. Also ich weiß gar nicht, ob der das vorhatte, sondern es war, glaube ich, einfach, das war einfach nur ein Rauslassen der Emotionen, weil es ja auch wirklich schon noch einfach scheiße ist, wenn du da halt mit Bechern beworfen wirst. Also dazu noch in so einem Spiel, wo ich mir denke, so, yo, was ist denn überhaupt euer Anliegen, Karlsruhe? So, was wollt ihr denn überhaupt so? Aber gut. Ja.
Gut, es steht 2-1 für die Fortuna. Schönes Tor. Und also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich bei dem Gedanken erwischt habe, 2-1 auswärts in Karlsruhe, das gewinnen die.
Du antwortest halt sofort auf dieses Gegentor, ne? Irgendwie,
Antwort
also ich habe mich so
sofort.
über dieses Tor halt geärgert, ne?
Ja.
Also wir haben ja gerade darüber
Ja.
gesprochen, wie ärgerlich das ist, weil du eigentlich die Chance auf einen hervorragenden Konter hast, kriegst dann dieses 1:1 mit diesen individuellen Fehlern und denkst dir so, Alter, wie kann man das hier so einreißen? Wir hatten das eigentlich ganz gut unter Kontrolle, dieses Spiel. Und dann antwortest du halt trotzdem sofort irgendwie, also ich war mir in dem Augenblick, also habe ich nicht nur gehofft, dass man irgendwie gewinnt, sondern ich war mir, ehrlich gesagt, relativ sicher. Also da, aber es dauert ja eigentlich nicht lange, bis man diese Sicherheit zumindest irgendwie erstmal wieder ein bisschen zurückstellen kann, weil ja vor allen Dingen bis zur 60. Minute, dann ist das 60., 65. Minute, ist das Spiel ja wirklich komplett wild, ne? Also es geht ja irgendwie nur hin und her und ja, Karlsruhe hat aber dann eigentlich die besseren Chancen.
Ja. Hat die besseren Chancen, aber es ist halt wild. Beide Mannschaften machen Fehler, sind unaufmerksam, lassen sich, glaube ich, auch von der Stimmung im Stadion tragen und pushen und oder ablenken, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Und dieses 2:2, das ist so eine Mischung. Also man klar, das am Ende steht halt der Fehler von Carsten Meier. Das ist halt ganz klar sein Ding. Den muss er haben, das darf niemals fallen, dieses Tor. Allerdings, auch hier ist es halt eine Kette von Fehlern und Unzulänglichkeiten, die vor allem in der Bespielung des Karlsruhers Martanovic zu sehen ist. Also den hätte man halt mehrfach vom Ball trennen müssen. Er bleibt aber irgendwie an diesem, vielleicht weiß er selber nicht, wie er an diesem bleibt, und bringt diesen Ball ja erst ja gefährlich so rein. Und in der Folge kommt es dann zu dem ja, Schuss von Herold, den dann Kastenmeier durch die Hosenträger lässt. Aber eben diese Vorgeschichte gehört ja auch zu diesem Tor, ja, und zu dieser, vielleicht insgesamt zu dieser Phase des Spiels, wo es eben vogelwild zuging, mit dem besseren Ende in diesem Fall für den Karlsruher Sportclub.
Ja, absolut.
Ich
Also ich
denke
kann mir auch
auch.
gut vorstellen, wenn du halt dieses Tor nicht kassierst durch diesen individuellen Fehler von Kastenmeier, dann kassierst du es halt irgendwann später in diesem Spiel, weil Karlsruhe einfach, ja, weil Karlsruhe da einfach schalten und walten kann, immer mal wieder, wie sie es halt wollen. Und Fortuna, das sieht man dann, finde ich, auch irgendwie im Laufe des restlichen Spiels, eigentlich stehen K.O. ist. Auch wenn die natürlich selber auch immer mal wieder an ganz, ganz, ganz gute Chancen kommen. Aber so, es ist eben einfach keine saubere, konzentrierte, seriöse Leistung mehr in der zweiten Halbzeit. Und damit halt irgendwie mal wieder so ein Spiel, wo du halt sehen kannst, okay, eine Halbzeit kriegt man das halt irgendwie umgesetzt, aber zwei Halbzeiten seriös wirklich zu spielen, das schafft die Fortuna einfach im Augenblick nicht.
Und es gibt eine Szene, die ich dafür auch stellvertretend sehe, nämlich kurz nach dem 2:2 das Foul von Vermey an dem Torwart des KSC. Das war so unnötig. Man sieht einfach, wie Vermey einfach den Bodycheck ansetzt. Und bei aller Drecksackigkeit und Christoph Zoll, das ist halt einfach hart unsportlich. Und er kann halt froh sein, dass das, Also es ist halt gelb und es wäre halt auch krass gewesen, wenn es rot gewesen wäre. Aber irgendwie habe ich mir in dem Moment selber gedacht, eigentlich ist für sowas gelb schon zu wenig, weil er nur darauf aus ist, den gegnerischen Torwart, der in dem Moment ja auf den Ball konzentriert ist und so ein bisschen angreifbar und schutzlos ist, einfach zu treffen. Super unnötig. Ja,
weil es so dumm ist einfach.
Ne? Es ist
weil
wahnsinnig es so dämlich. Dumm
ist. So, ich fand auch, also ich dachte auch so, Alter, bitte, es kann jetzt hier nicht rot geben. Aber so ein Teil von mir hätte das irgendwie auch nicht, also jetzt nicht gerechtfertigt anhand der Regel gefunden, sondern einfach gerechtfertigt deswegen, weil es so dumm und so unnötig ist, das in dem Augenblick halt zu machen. Und dich da halt irgendwie selber so zu schwächen. Und es gibt so viele von diesen Situationen. Also ich meine, das Tor selber kannst du da ja auch nehmen. Ne? Es sind einfach, das ist ja auch einfach wieder eine Aktion, wo du halt nicht konzentriert bist an der Stelle von Carsten Meyer, sondern während du noch deine eine Aktion machst, nämlich diesen Kullerball halt zu fangen, bist du halt schon eine Aktion weiter, was natürlich an sich cool ist, wenn du halt schon daran denkst, wie kann ich jetzt das Spiel schnell machen und so weiter. Aber du musst halt deine aktuelle Aktion sauber ausführen. Und ja, ich meine, er ist, glaube ich, eh schon jemand, der das halt nicht so schulbuchmäßig häufig macht. So, ne? Im Normalfall solltest du da, glaube ich, immer mit dem Knie halt runtergehen. Wenn du da mit dem Knie runtergehst und der Ball rutscht dir halt durch, dann springt er halt immer erstmal nochmal gegens Knie. Wenn du das nicht machst, so, das kannst du dir natürlich irgendwie erlauben, wenn du Profitorwart bist. Ich glaube, wenn du kein Profitorwart bist, so, da lässt sich da jeder Torwarttrainer 30 oder wahrscheinlich 50 Liegestützen für machen im Training, wenn du das halt nicht machst. Als Profitorwart ist es wahrscheinlich ein bisschen was anderes, dann muss das aber halt auch funktionieren. Und ja, einfach ein Fehler, der dir halt wirklich einfach nicht passieren darf.
Ja, habt ihr noch Szenen, die ihr besonders besprechen wollt eigentlich an dem Spiel? Weil
ja, noch so ein paar Dinge, noch so ein paar Dinge, über die ich ein bisschen hadere. Kleine Frage an euch, könnt ihr mir bestimmt auch nicht auflösen. In der 83. Minute, vielleicht erinnert ihr euch, gibt es einen hohen Ballgewinn. Genau, gibt es einen hohen Ballgewinn von Tanaka. Man steht, glaube ich, 3-1 bei dem Konter, den man da hätte. Also Karlsruhe komplett offen, weil die halt auch nicht konzentriert sind. Ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da das 3-2 macht, ist sehr, sehr hoch. Und es wird einfach gegen Tanaka gewinnen, obwohl der halt super klar den Ball spielt. Das ist ja eigentlich halt fast, so wie, wenn man, fast wie, wenn man, ne? Man wie wenn man ein Tor aberkannt bekommt. So. Also fand ich schon eine ziemliche Frechheit. Und noch eine weitere Sache, da auch wieder die Parallele zum Elversberg-Spiel. Was haltet ihr davon, dass man in diesem derzeitigen System Mustafa als einzigen Stürmer für Vermey bringt? Da muss ich nämlich sagen, dass ich da wirklich überhaupt gar kein Fan von bin.
Weil,
also ähnlich wie mit Daferner auch, finde ich, sind Mustafa und Daferner keine Spieler, die halt die alleinige Stürmerposition ausfüllen können. Also ich fand bei Mustafa gerade gegen Elversberg war es richtig schlecht so, ne? Also, oder vielleicht richtig schlecht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also Mustafa ist für mich einer, wenn du halt wirklich mit einer für den Flügel, vielleicht sogar, wenn du richtig offensiv mit drei Stürmern spielen willst, oder halt vor allen Dingen einer, der vielleicht neben Vermey ganz gut funktionieren könnte. Ja, und Daferner eigentlich auch. Also Daferner kann ich mir gut vorstellen, dass der mal alleine funktioniert, wenn du eine Führung verteidigst. So. Aber wenn du halt eigentlich noch ein Tor schießen musst, finde ich das überhaupt nicht gut. Und eigentlich habe ich mich sowohl gegen Elversberg als auch gegen Karlsruhe, als dann Vermey rausgenommen wurde, richtig geärgert, weil ich halt wusste, okay, wahrscheinlich wird man jetzt halt kein Tor mehr schießen. Man hat nämlich auch jetzt in der Rückrunde in den 5 Spielen, in den 75 Minuten, wo Mustafa oder Daferner die einzige Spitze waren, hat man gar kein Tor geschossen. Und man hat ja schon relativ viele Tore mal wieder geschossen. Aber halt in den 75 Minuten, wo einer von beiden alleine auf dem Platz stand, halt eben keins.
Kann ich verstehen, was du sagst? Ich muss aber dann müssen wir doch auch kurz über Vincent Vermey reden, der nämlich in der Minute, bevor er ausgewechselt wird, auch nochmal völlig freistehend zum Kopfball kommt und den nicht ins Tor unterbringt und der auch während des gesamten Spiels sehr häufig, also es gibt eine Szene mit, wo er sich mit Johannesson irgendwie im Weg steht, da weiß ich nicht, was da genau passiert ist, aber der auch Bälle sehr, sehr unsauber verarbeitet hat, der Bälle nicht, wie er das in der Hinrunde teilweise sehr gut gemacht hat, eben gut weiterleitet. Und dann bringt er das eben auch nichts, neben Vermey einen weiteren Stürmer zu stellen, wenn er in den Situationen, weil darum geht es ja, in welche Situationen wird denn welcher Spieler gebracht? Und wenn du jetzt Vermey anführst als einen, der eben so einem Mustafa dann in einem Strafraum nochmal den Ball zuspielen kann, dann finde ich, hast du theoretisch recht. Praktisch ist die Form von Vermey gerade einfach nicht da, wo sie in der Hinrunde war. Und besonders auch in diesem Spiel ist ihm einfach sehr, sehr wenig gelungen. Deswegen kann ich das in der Theorie quasi verstehen. In der Praxis kann ich diese Entscheidung einfach nachvollziehen.
Ja, aber das ist halt,
ihm nicht viel
du musst
gelungen.
Halt dann anders spielen. Ne? Also es geht gar nicht, wenn du halt Mustafa neben Vermey bringst, musst es nicht über Vermey spielen, sondern über Mustafa und dessen Geschwindigkeit halt nutzen in solchen Situationen. Gerade wenn du halt gegen eine Mannschaft spielst, die jetzt sich irgendwie gefühlt an Drücker sieht, das tat der KSC ja auch aus guten Gründen, weil so ab der 70. Minute sind die ja dem Bereich zwar sehr viel näher als die Fortuna. Da musst du, glaube ich, anders Fußball spielen. Ich glaube, das Problem, was Lou Hild hier beschreibt, ist, dass es eigentlich keinen Ersatz für Vermey gibt. Denn auch wenn
das
er.
Das meine ich, genau. Ja, ja,
das
genau.
Ist, das, auch wenn er halt nicht mehr die Qualität hat, wie er das phasenweise, ja auch nicht immer, sondern phasenweise in der Hinrunde hatte, gibt es keinen, der das halt kann, was er kann, was du halt auch in dieser Position halt brauchst. Sondern du musst dann halt das Spiel anders aufziehen mit der Ferner oder Mustafa, wo man ja sagen kann, der Ferner scheint ja noch ein bisschen weiter weg zu sein von Leistungsträger bei der Fortuna zu werden als Mustafa. Oder halt zumindest der hat eine gewisse Rolle zu finden. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und da kommst du halt mit den Spielern, die du hast, nicht dran herum. Interessant finde ich ja bei diesem Wechsel noch einen anderen Fall. Und zu den leite ich jetzt, ob ihr wollt oder nicht, hin. Es gibt ja so einen Wechsel, wo man sich fragen kann, wenn Shinta Appelkamp mehr konnte als 5 bis 10 Minuten Fußball spielen, dann war der Wechsel von Appelkamp viel zu spät. Also das ist natürlich die Rolle, die Johannesson innehatte und die der Trainer ihm zugedacht hat, und die Wechselung von Appelkamp zu bewerten, das können man von außen halt schlecht tun, weil es halt einfach davon abhängt, wie viel Kraft hat Shinta Appelkamp. Aber man kann über Vermey sprechen, dass er halt nicht mehr so leistungsfähig ist. Bei Johannesson ist das sehr frappant. Trotz des Tores zum Beispiel gegen Elversberg und trotz irgendwie der Eingebundenheit beim 2:1. Der ist kaum eingebunden. Spielt die Hälfte der Pässe, die Tanaka und Engelhardt spielen, hat die Hälfte, also viel weniger Ballkontakte. Klar, ist natürlich auch ein anderer Spieler, hat eine andere Funktion in dem Spiel auch, ja, hatte er auch in der Hinrunde schon, aber der steht halt auch neben sich und eigentlich, wenn er die Kraft gehabt hätte, hättest du Appelkamp viel früher bringen müssen. Die Bewertung, ob das zu spät war, können wir nicht treffen, weil wir nicht wissen, wie leistungsfähig Appelkamp war, aber das ist natürlich auch ein Faktor, der zu erwähnen ist. Dass du halt das Mittelfeld, er hat es schon gesagt, das Mittelfeld eben da nicht mehr so leistungsfähig war.
Ja, und das ist eben auch schon ein Faktor, die ganze Rückrunde. Also deswegen kann ich mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Appelkamp auch nur eine Minute länger hätte spielen können, weil man sich da mit Sicherheit im Trainerteam der Fortuna auch absolut darüber bewusst ist. Also Johannesson läuft ab der ersten Minute der Rückrunde irgendwie umher und sieht einfach todesmüde aus. So. Der ist einfach nicht dieser Faktor, der ist einfach in einem Formloch und dem würde eine Pause unfassbar gut tun. Also da ist er nicht der Einzige im Kader der Fortuna, das wissen wir. Ja, aber er ist mit Sicherheit derjenige, bei dem es halt die letzten Wochen am frappierendsten zu sehen ist. Also nicht zuletzt deswegen sollten wir uns alle wünschen, dass Shinta Appelkamp einen großen Schritt nach vorne macht während der Woche und ihm vielleicht irgendwie nochmal ein paar Minuten mehr abnehmen kann im Spiel gegen Rostock und ja, dass die beiden sich halt irgendwie diese Rolle dann halt bald irgendwie mal wieder so ein bisschen aufteilen können. Das wäre absolut wünschenswert für die Fortuna, aber eben auch für Johannes und ganz, ganz speziell, weil so wie er halt im Augenblick spielt, ja, kann er halt eben der Mannschaft nicht so helfen, wie er halt eigentlich sollte.
Nun ist es so, dass, klar, es gibt nur noch ein paar Szenen, aber vielleicht binden wir das Spiel jetzt ab, dass man, also ich will nicht sagen, ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass die Fortuna nach diesem Spieltag auf Platz 7 ist, weil natürlich die Rückrundentabelle auch nicht lügt, aber irgendwie hatte man sich dann doch zurechtgelegt, weil ja die anderen Mannschaften, gerade der Hamburger Sportverein, weniger Holstein Kiel und St. Pauli, aber auch ein paar Punkte haben liegen lassen und ein Sieg gegen den Karlsruher Sportclub ja auch dazu geführt hat, dass man wieder vorne dran ist oder oben dran ist, ja, in Schlagdistanz. So richtig Rang 7 hatte ich noch nicht realisiert, aber das ist natürlich die Realität und das wirft natürlich die Frage auf, mit 5 Punkten Rückstand zum jetzt neu mit neuem Trainer gestärkten Hamburger Sportverein und noch diversen Vereinen zwischen dem Relegationsplatz und dem eigenen, wohin es mit der Saison noch gehen kann.
Ja, und ich finde, zum Pokal haben wir ja irgendwie auch schon viel gesagt, dass da die Chancen auf jeden Fall mit der Auslösung nicht größer geworden sind. So, das ist ganz fantastisch, dass es da halt dieses Spiel noch gibt, aber da sollten wir mit Sicherheit nicht mit planen. Also da kannst du das beste Spiel der Saison halt abliefern in Leverkusen und du wirst wahrscheinlich trotzdem ausscheiden. Also du hast es mehr oder weniger, glaube ich, da auf jeden Fall nicht in der eigenen Hand irgendwie noch zu erreichen. Das möchte ich sagen. Und ja, und in der Liga ist es auf jeden Fall jetzt halt auch wirklich sehr, sehr schwierig geworden, ne? Also ich glaube, wenn wir wirklich mal ganz nüchtern auf die Tabelle schauen, ihr könnt euch ja mal fragen und auch alle zu Hause können sich ja mal fragen, ist es realistisch, dass wir die 12 Punkte zu St. Pauli auf 1 noch schließen? Würde ich sagen, nein. Das sind dann 9 Punkte auf Holstein Kiel auf Rang 2. Ja, also so Kiel, so zu 100% traue ich diesem Braten halt irgendwie immer noch nicht. Aber 9 Punkte ist echt sehr, sehr viel. Und die haben halt einen breiten Kader. Also ich weiß nicht genau, ob das realistisch ist, dass die so sehr einbrechen, dass der Fortuna noch vorbeikommt. Also keine Ahnung, ob die aufsteigen. Aber die werden da schon bis zum Ende, glaube ich, drum mitspielen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Fortuna diese 9-Punkte-Lücke halt noch schließen kann. Seht ihr das anders?
Nee.
Ja, und dann hast du halt noch die Mannschaften auf 6, 5 und 4 mit Hannover, Fürth und Paderborn, an denen du irgendwie erstmal vorbei musst. Also da sind schon auch, also gerade mit Paderborn ist da eine Mannschaft, wo ich denke, ja, okay, da kann man wirklich irgendwie noch dran vorbeiziehen. Da ist man auch besser. Also ich meine, die haben ein Torverhältnis von -3. Fortuna hat immer noch das zweitbeste Torverhältnis dieser Liga, was schon irgendwie auch zeigt, dass man da eigentlich ein bisschen anders performt bisher. Also ich glaube schon, dass man noch ein, zwei Schritte nach oben machen kann mit Sicherheit. Aber eben auch zu Platz 3, das ist halt der HSV und das macht es dann irgendwie nicht angenehmer. Weiß ich auch nicht, ob Fortuna halt diese Lücke halt geschlossen bekommt, weil ich glaube, das ist natürlich alles überhaupt nicht unmöglich, um Gottes Willen. Nur sind wir, glaube ich, dann schon aber auch an dem Punkt, wo man halt sagen muss, Platz 2 noch zu erreichen, ist eigentlich nicht mehr realistisch. Das heißt, es geht eigentlich nur noch darum, Dritter zu werden. Geht ihr da mit?
Ja.
Und genau. Ja, ne, und wenn es halt wirklich nur noch darum geht, dann kann man sagen, okay, die letzten 10 Jahre hat einmal die Zweitligamannschaft die Relegation gewonnen. Das heißt, wir müssen 5 Punkte aufholen und an 4 Mannschaften vorbei, um halt eine 10%ige Wahrscheinlichkeit auf den Aufstieg zu haben.
Ja,
das ist ja, sehr, sehr wenig. Ich will das nur mal
in Relation setzen.
Da ist ja Wahrscheinlichkeit, dass du in Leverkusen
bist. Auf wen man da so trifft.
Ja, ich würde auch sagen lassen, die Relegation musst du ja gar nicht darüber musst du ja gar nicht Gedanken machen. Du musst dir jetzt Gedanken machen, ob man Rang 3 erreicht. Ja, alles andere ist ja erstmal egal. So, und dann kann man auch drüber nachdenken, dass man Pokalfinale spielen muss, während man auch noch Relegation spielt und so. Das wird für die Mannschaft nicht einfach werden. Ja, aber du spielst noch gegen, also Lücke schließen. Ja, du spielst noch gegen Hannover recht bald, dann spielst du noch gegen HSV recht bald, im Anfang März jeweils, hintereinander auch die beiden Spiele. Du spielst noch gegen Fürth. Du spielst noch gegen Holstein Kiel. Also da kannst du natürlich sagen, theoretisch, kannst du da ein paar Punkte gut machen. Das Problem ist, dass die Fortuna ihr seit anderthalb Jahren Rucksack dann auch mal abwerfen muss, dass man halt gegen die Mannschaften oben nicht punktet. Ja, wird schwierig genug. Klar, aber die, ja, solange die Chance, ich will jetzt hier mal Tim reinholen, der jetzt sagen würde, solange es die Chance noch gibt, solange die Tür noch ein bisschen offen ist, muss man gerade dieser Mannschaft natürlich auch zugutehalten, dass sie Comeback-Qualitäten gezeigt hat und den Optimismus behalten, dass es halt auch gelingen kann, ist zumindest, und das ist ja vielleicht auch das, was wir uns für die Restsaison erhoffen können, ist immer noch möglich zu halten. Dass es nicht irgendwie am 30. Spieltag egal ist, ob man jetzt am Freitag, Samstag oder Sonntag Bundesliga spielt, sondern dass es halt nach wie vor eine gewisse Relevanz hat und die Hoffnung nach wie vor da ist.
Ja, absolut, 100% Zustimmung. Nur finde ich, es ist schon, die Situation ist schon um einiges schlechter als jetzt noch vor ein paar Wochen.
Klar.
Weil wir uns, glaube ich, schon auch alle jetzt gerade aus diesem Block, den man halt spielt, mehr erhofft haben. Also ich habe mir definitiv mehr erhofft aus diesem Viererblock aus Paderborn, Elversberg, Karlsruhe und Rostock. Weil von der Spielweise, also da habe ich schon gedacht, da muss man eigentlich 9 bis 12 Punkte holen. Ich weiß, da ist Paderborn mit bei. Aber wenn wir einfach nur nüchtern, wenn wir nur nüchtern darauf gucken, wie diese Mannschaft Fußball spielt. Ich meine, ich habe das gerade gesagt, die haben ein Torverhältnis von -3, verdammt nochmal, ne? Und also weiß ich nicht, die haben halt Max Kruse geholt, das hat nicht funktioniert, die haben ihren Leistungsträger gerade verkauft und trotzdem stehen die wieder mit so einer Mannschaft aus Namenlosen vor der Fortuna gerade. Aber so wie die Fußball spielen, also ist das eine Mannschaft, da musst du was holen so. Und jetzt gerade die Spiele Elversberg, Karlsruhe und Rostock, ne? Also das ist eigentlich prädestiniert für eine Siegesserie gewesen, weil die Mannschaften, die jetzt danach kommen, wie du schon gesagt hast, Jan, liegen der Fortuna jetzt eigentlich eher nicht so sehr. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, es wäre halt super wichtig, dass man jetzt irgendwann mal auch so eine kleine Serie startet, weil sonst kriegst du halt diese Lücke nach oben halt nicht zu. Und das ist eben ein weiterer Punkt, weswegen ich ja doch eher pessimistisch bin, weil wenn die Fortuna unter Daniel Thun in diesen 2 Jahren halt eins immer gewesen ist, dann ist das sehr stabil. Aber man ist halt nie so besonders streaky gewesen. Also man hat zum Beispiel noch nie viermal in Folge gewonnen. Und ich glaube, wenn man diese Lücke zum HSV schließen will, wird man das vielleicht sogar mal tun müssen. Oder man wird zumindest noch 1-2 Mal irgendwie 3 Siege in Folge holen müssen. So, und das ist halt auch was. Das hat die Fortuna bisher unter Daniel Thun noch nie 2-mal geschafft. Also man hat, glaube ich, jetzt in den 2 Jahren 2-mal 3 Spiele in Folge gewonnen, aber nie mehr. So, und und einfach die Art und Weise, wie die Mannschaft halt gerade wirkt, deutet ja super wenig darauf hin, dass so eine Serie halt kurz bevorsteht. Also und man muss da halt wirklich da einfach mal bald mit anfangen, weil ich glaube, gerade auch um dieses Leverkusen-Spiel herum, gerade halt irgendwie auch danach, so, da kann man eigentlich nochmal mit einem Leistungsabfall in der Liga halt irgendwie rechnen. Wenn wir gesehen haben, wie sehr sich die Mannschaft auf dieses Pauli-Spiel im Pokal konzentrieren konnte, was das dann aber eben auch mit der Liga gemacht hat. Ne? Also ich glaube, das gilt ja auch für alle anderen Pokalspiele. Und doch, glaube ich, einfach nach jedem Pokalspiel hat man verloren, ne? Glaube ich, diese Saison. Also dann sind es halt eben auch nur noch 12 Spiele. Das ist irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel. Und du musst in diesen 12 Spielen eigentlich 1-2 Serien halt irgendwie machen. Stattdessen sieht es aber eigentlich genau eher nach dem Gegenteil aus. Also man ist, glaube ich, auf Platz 17 der Rückrundentabelle, hat 3 Punkte aus 5 Spielen geholt. Das ist halt echt ziemlich dürftig. Du bist auf Platz 16 in der Heimtabelle, du kassierst im Schnitt 2 Tore pro Heimspiel. So, da ist super wenig, was mir irgendwie Mut macht. Und wenn ich mir dann angucke, was man halt für eine Passschärfe in den letzten Spielen halt irgendwie immer mal wieder an den Tag legt, so, da fehlt's einfach. Und diese ganzen individuellen Fehler, alles an dieser Mannschaft schreit halt irgendwie danach, dass die einfach mal eine Pause brauchen und dass die eigentlich durch sind, dass die müde sind.
Würde ich auch noch ganz kurz dazu, nach dem Spiel gegen Karlsruhe hat Christoph Ziolis auch bei Sport 1, ich habe es ja im Free TV geguckt, ein Interview gegeben, wo er auch relativ ehrlich und relativ angepisst war und im Prinzip seine Erklärung für das Ganze, für die ganzen Spiele der Rückrunde bisher, einfach ist, dass sie es nicht schaffen, konzentriert genug zu bleiben. Und das ist ja schon was, wo es mir zumindest schwer fällt, das auf etwas anderes als eine gewisse Ermüdung zurückzuführen, dass man die Konzentration nicht hält. Also er hat das quasi, ne, er hat gesagt, wir müssen viel besser verteidigen und so, aber es fehlt uns einfach immer wieder die Konzentration und das ist unser großes Problem. So, ich hoffe, ich gebe das jetzt ungefähr richtig wieder. Ich hatte mir das aufgeschrieben, aber genau. Und das würde deinen Punkt, Lou, ja ziemlich unterstreichen. Und es würde uns jetzt auch nicht total überraschen, dass da eben Leute eigentlich eine Pause brauchen. Und war die Winterpause auch nicht so lang, ne? Ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Nö, verhältnismäßig.
Die doch, ja.
Und, naja, wo, naja. Nee, am 21.01. haben sie wieder gespielt. Die erste Liga hat früher angefangen. Also die haben schon eine
okay, das war das.
Die haben Monat Pause gehabt, ja.
Ja, ich glaube, die schleppen halt wirklich einfach eine Müdigkeit. Ja, die schleppen einfach eine Müdigkeit seit der Hinrunde halt irgendwie mit durch. Also ich meine, seit wie lange ist man jetzt doch eigentlich im konsequenten Krisenmodus, wo man irgendwie ständig Spielern nicht ausreichend Pausen geben kann, nicht auswechseln kann in den letzten Minuten, auch wenn sie eigentlich durch sind, Spieler nach Verletzungen ein bisschen zu früh reingeworfen werden.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja.
Ne, das sind, und sowas geht ja dann halt irgendwie auch durch den Kader durch. Also das sorgt ja auch für so eine kollektive Müdigkeit im Kopf, wenn du merkst, die anderen sind müde und du musst das so ein bisschen mit ausgleichen. Also Kastenmeier ist ja vielleicht irgendwie gerade das beste Beispiel dafür, dass du halt irgendwie merkst, auch da, der ist auch nicht in der Lage, sich halt 100% ein ganzes Spiel, 90 Minuten halt irgendwie sauber zu konzentrieren, einfach weil du halt diese kollektive Müdigkeit irgendwie als Gruppe halt hast. So, ne? Das klingt jetzt so halb esoterisch, aber ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Faktor.
Ein bisschen schon, ja.
Ne, und es ist ja auch einer der Gründe dafür, wieso du halt irgendwie ständig irgendwie auch immer so Narrative halt irgendwie durchschleppst, teilweise über Saisons. Ne? Grüße nach Schalke und Hamburg zum Beispiel. Und das siehst du jetzt ja auch an diesem Kader. Ne? Irgendwie, da sind ja auch viele Spieler dabei, die halt auch in den letzten Jahren schon einfach zu viel beansprucht wurden. Und das halt irgendwie Jahr für Jahr wieder zu machen, das kostet am Ende halt einfach sehr, sehr viele Kräfte. Und ich finde, einen weiteren Punkt, den man dafür halt irgendwie auch nochmal nennen kann, ist halt die Laufstatistik. Also interessanterweise ist Fortuna immer noch, also Fortuna ist als Zweiter, glaube ich, hinter St. Pauli, oder vielleicht waren sie sogar noch Erster.
Zweiter.
Ich glaube, die waren Zweiter.
Wir waren Zweiter, St. Pauli. In der zur Winterpause.
Ja, und interessanterweise ist man immer noch Zweiter in der Laufstatistik. Und das, obwohl man in den ersten 5 Spielen jetzt nach der Pause jedes Mal weniger gelaufen ist als der Gegner. Und das sogar eklatant. Im ersten Spiel ist jetzt Hertha 2 Kilometer mehr gelaufen. Dann ist Pauli 11 Kilometer mehr gelaufen. Paderborn ist 7 Kilometer mehr gelaufen. Und Elversberg ist 3 Kilometer mehr gelaufen. Und Karlsruhe jetzt auch wieder 6. Und das sind echt krasse Statistiken, finde ich, wenn man sich vor Augen führt, dass man halt bis dato eigentlich neben St. Pauli die laufstärkste Mannschaft in der Liga gewesen ist. So. Und dass es da jetzt irgendwie diesen krassen Umschwung gegeben hat, korreliert dann halt eben auch damit, dass man eben sehr wenige Punkte geholt hat, nämlich nur noch 3 aus diesen letzten 5 Spielen. Und wenn man dann ein bisschen weiter zurückgeht, sieht man, dass das halt ehrlicherweise für die ganze Saison so gilt. Also ich war so überrascht davon, dass das jetzt so eingebrochen ist mit den Laufstatistiken, dass ich dann mal Spiel für Spiel geschaut habe. Und interessanterweise hat Fortuna bis auf am ersten und am dritten Spieltag jedes Spiel, wo man mehr Kilometer gelaufen ist als der Gegner, gewonnen. Und jedes Spiel, wo man also alle Siege geholt, in Spielen, wo man mehr Kilometer gelaufen ist, und alle Niederlagen resultieren aus Spielen, wo man weniger gelaufen ist als der Gegner. Also das scheint super, super wichtig zu sein für den Mannschaftserfolg. Die einzigen Ausnahmen sind erster Spieltag gegen Hertha, wo man, glaube ich, irgendwie 300 Meter, also wirklich super, super wenig, weniger läuft als Berlin. Und Ja, und man holt eine Niederlage gegen Paderborn am dritten Spieltag, wo man mehr läuft. Und ich glaube, wenn wir uns an dieses Spiel erinnern, hatte das, ja, war das eigentlich ein Sieg. Da hat man einfach nur 1000 Chancen vergeben. Aber sieht da eigentlich auch, dass man halt dieses Spiel halt komplett beherrscht hat gegen Paderborn. Ne? Und das ist, wie gesagt, am dritten Spieltag gewesen. Und seitdem korreliert es einfach zu 100%. Wenn du gewinnst, bist du mehr gelaufen. Wenn du verlierst, bist du weniger gelaufen als der Gegner. Und das scheint so wichtig zu sein, dass ja, man einfach nur hoffen kann, dass sich das jetzt irgendwie nochmal ändert. Aber es sieht ehrlicherweise, wenn man auf den Trend schaut, ja wirklich sehr, sehr wenig. Ja, also es sieht sehr wenig danach aus, als ob das überhaupt möglich wäre, glaube ich.
Ja, es geht ja auch nicht nur
Ja,
darum,
was
halt
dafür
sinnlos
spricht.
mehr zu laufen, sondern
Nee.
das hat ja einen Grund. Jeweils.
Nee,
Es ist ja
das ist
nicht
ja das, was ich meine, ne?
genau.
Aber ne, das ist wieder ein Punkt, der für mich darauf hindeutet, die Mannschaft, ne, also wenn wir schon über die Konzentration reden und aus dem Mannschaftskreis gesagt wird, wir vergeben diese Spiele, weil wir nicht konzentriert sind. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man nicht konzentriert ist, weil du das ganze Spiel lang 110% gibst und deinen Gegner in Grund und Boden rennst, ne? Irgendwie, und deswegen machst du Fehler. Das stimmt ja aber nicht. Die Gegner laufen dich in Grund und Boden und trotzdem bist du halt müde und machst die individuellen Fehler, die der Gegner nicht macht. So, und das ist für mich ein großes Alarmzeichen.
Also man muss ja sagen, dass zum Beispiel bei St. Pauli ist St. Pauli absurd viel gelaufen, die Fortuna aber auch immer noch nicht wenig. Ne? Also das ist vielleicht,
Ja,
das muss man schon bedenken.
stimmt das an.
Also ich müsste jetzt mal die totalen Kilometer gegeneinander aufrechnen, ob die Fortuna einfach weniger läuft. Ich habe es jetzt eben noch mal gehabt, aber jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Aber ja, ich glaube, das ist eine Auffälligkeit, die man die zu konstatieren gilt, das, ich glaube, ist auch gut und dass du das genannt hast. Und ich teile auch die Einschätzung, die erst Moritz formuliert hat und jetzt du auch nochmal, dass mit Müdigkeit auch Konzentrationsmängel einhergehen, das kennen wir alle. Und das ist vielleicht ein Faktor. Und woran liegt das? Das natürlich, wir haben es auch jetzt schon, ich will das nicht wiederholen, aber es ist natürlich alles genannt. Da kommt man jetzt quasi aber auch ganz schlecht raus oder man muss darauf hoffen, dass eben das, was sich gegen Karlsruhe auf der Bank ja schon abzeichnete, dass sich das vielleicht auch weiter durchsetzen kann, dass ein Schinter-Appelkamp einen Johannesson ergänzen und ersetzen kann, dass vielleicht ja mit Mustafa irgendwie nochmal einer da ist, der Tempo reinbringen kann auf den Außen oder ne, im anderen Verbund. Dass halt im Mittelfeld nochmal mehr Entspannung reinkommt. Darauf muss man halt setzen und das wird ja auch passieren. Ja, Marcel Sobotka wird irgendwann wiederkommen, irgendwann und so weiter und so fort. Darauf muss man halt hoffen, dass man halt die Spitzen, Belastungsspitzen da abbauen kann, früher wechseln kann, breiter wechseln kann. Und ich glaube, ein Indikator dafür, wie es dann halt aussieht, wird schon auch das Spiel gegen Hansa Rostock sein. Ne, wer läuft da im Mittelfeld aus? Wie kann gewechselt werden? Darauf gilt es eben neben dem reinen Ergebnis, das dann am Ende natürlich auch noch wichtig ist, dass man 3 Punkte holt gegen Rostock, auch darauf, dass man darauf achten kann, was es eben auch bedeutet für die kommenden Spiele, unabhängig von dem Ergebnis gegen Rostock.
Ja, ich denke auch. Also dieses Spiel gegen Rostock ist wahrscheinlich echt schon ein sehr, sehr großer Gradmesser. Also wenn du da wieder nicht gewinnen solltest und dann in diese Spiele gegen Hannover und Hamburg reingehst, dann ja, wird die Hoffnung auf jeden Fall nicht größer, dass man irgendwie noch was reißen kann diese Saison. Aber genau, wie du gesagt hast, man kann schon auch durchaus optimistischer sein, weil ja, die personelle Situation ja schon nach und nach verbessert. Und ja, mit Rostock jetzt auf jeden Fall auch kein Gegner nach Düsseldorf kommt, der in der allerbesten Situation ist. Die haben auf jeden Fall auch durchaus ihre eigenen Probleme. Stehen mittlerweile auf Platz 17 und ja, sind wahrscheinlich auch nicht so komplett zufrieden damit, was jetzt seit dem Trainerwechsel passiert ist. könnte sogar sagen, der Trainerwechsel ist schon mehr oder weniger verpufft. Man sagt ja eigentlich immer, dass ein Trainerwechsel dieser Effekt, dass der halt für 5 Spiele anhält und danach sich das halt statistisch wieder nivelliert eigentlich auf dieselbe Anzahl Punkte, die man halt so im Schnitt holt. Und der neue Trainer Mersat Selimbegovic ist halt 5 Spielen da. Da hat man 5 Punkte geholt. Das ist ja wahrscheinlich mehr oder weniger in Ordnung im Abstiegskampf, aber in der Situation dann zu wenig. Und man ist eigentlich auch noch ein bisschen auf der Suche danach, wie man eigentlich Fußball spielen will unter Selimbegovic. Das große Problem für ihn ist, als ein Trainer, der in der Winterpause auf Alois Schwarz gefolgt ist, dass halt der vorherige Trainer halt schon diesen bedingungslosen Defensivfußball mauern und hinten reinstellen, der eigentlich immer ganz gut funktionieren kann bei den meisten Abstiegskandidaten, dass der halt schon bis zu Tode durchexerziert wurde vorher und man eigentlich dann versuchen muss, ein bisschen was anders zu machen. Das hat Selimbegovic auch versucht. Es ist im ersten Spiel ziemlich daneben gegangen. Man 3:0 in Nürnberg verloren, ist da früh in Rückstand gegangen, hat dann mit den Mitteln, die man hatte, versucht, Nürnberg auseinanderzuspielen. Es hat gar nicht funktioniert. Also hat Selimbegovic direkt nach dem ersten Spiel gleich wieder alles umgeworfen und hat auf bedingungslose Defensive wieder umgestellt. Das heißt, man hat jetzt die letzten 4 Mal unter 40% Ballbesitz gehabt. Also das ist im Liga-Vergleich wirklich schon unglaublich wenig. Darunter fällt ein Spiel, wo man 30% Ballbesitz gehabt hat gegen Osnabrück. Also Rostock in diesem Spiel ziemlich hergespielt und wissen wohl bis heute nicht, warum das Spiel am Ende 0:0 ausgegangen ist. Und das in einem Spiel, wo Rostock mit Sicherheit selber gerne gewonnen hätte. Deswegen treten die immer noch auf der Stelle, suchen immer noch so ein bisschen die Formation. Hat jetzt, glaube ich, auch in den 5 Spielen unter Selimbegovic 4-mal in einem anderen System gespielt. Es wird personell sehr, sehr viel durchgetauscht. Und zuletzt ist jetzt so ein bisschen ein Trend erkennbar, dass dann Selimbegovic doch wieder so ein bisschen in die Richtung des Spiels geht, dass er halt auch die letzten Jahre bei Jahn Regensburg lange Zeit erfolgreich hat spielen lassen. Nämlich viele lange Bälle zu schlagen, auf physisch starke Stürmer vorne, die dann mit Ablagen operieren. Man schlägt viele Flanken, es gibt wenig sauberen, strukturierten Aufbau von hinten heraus, sondern wenn man irgendwie mal ein bisschen schöner durchs Mittelfeld spielt, dann wird das halt eben meistens mit einem langen Ball auf die Stürmer vorher vorbereitet. Sonst ist leider echt noch nicht so eine wirkliche Startformation erkennbar, mit der wir jetzt sicher rechnen können. Ich würde aber fast davon ausgehen, dass Rostock sogar mit 2 Stürmern agieren könnte in Düsseldorf, einfach um Düsseldorf zu überraschen. Mit Juan José Perea und Junior Brumaro hat man da 2 auch wirklich so Spieler, die in diese Richtung Schrank gehen. Also einer von beiden wird mit Sicherheit spielen und sich dann an Device und Hoffmann abarbeiten, vielleicht aber sogar 2. Und eben diese Spieler, wir kennen das echt noch aus Regensburger Zeiten, die dann halt versuchen, diese Bälle zu behaupten und Chaos zu stiften und einfach auch irgendwie immer wieder den Spielfluss der Düsseldorfer zu unterbrechen gegen auf der anderen Seite. Man muss sicherlich immer auf der Hut sein, dass man gegen Rostock auch nicht mal einen Distanzschuss kassiert. Dennis Dressel und Kai Prüger sind bestimmt 2 der besten Distanzschützen der Liga. Man muss auf der Hut sein, dass man keine Standardsituationen kassiert. Rostock hat jetzt immer mal wieder mit Dreierkette gespielt, dann bringen die 3 großgewachsene, kopfballstarke Innenverteidiger mit nach vorne. Allerdings wenn man sich die Saison anschaut, sind die auch durchaus anfällig dafür, immer mal, auch wenn die sehr kopfballstark sind, trotzdem halt ähnlich wie Quasche jetzt in Karlsruhe Fehler im Stellungsspiel, im Kopfballspiel zu machen, verkaufen sich dann ein bisschen unter Wert, weswegen Rostock viele, viele Tore nach Luftduellen kassiert, was eigentlich sehr, sehr untypisch ist und mit Sicherheit ein Grund, warum man da unten drin steht. Wenn man einen Spieler noch identifizieren will, der vielleicht so ein bisschen das Herz des Spiels ist, der Rostocker, der der das Spiel strukturiert, der es in der Hand hat und der die wichtigen Bälle spielt und die wichtigen Verlagerungen und so weiter, dann, dann ist das Svante Ingelsson, der ist auf jeden Fall der, der ja, wahrscheinlich irgendwie am meisten Spielkultur aus dem zentralen Mittelfeld mit reinbringt. Gibt schon auch noch den einen oder anderen wirklich guten Kicker bei Rostock, aber die wird man wahrscheinlich eher für schnelle und direkte Optionen wie auf den Flügeln zum Beispiel opfern. Ja, würdet ihr großartige Änderungen vornehmen im Vergleich zum, zum Karlsruhe-Spiel? Moritz, gibt es irgendjemanden, den du unbedingt gerne mit reinnehmen wollen würdest, gesetzt den Fall, dass er fit ist?
Von den Leuten, wo es, ich meine, wir wissen, dass Shinta Appelkamp sehr wahrscheinlich noch nicht bei 100% ist. Vor allem klang es ja jetzt auch sehr viel nach Flanken, Flanken, Flanken. Da hätte ich schon gerne Vermey vorne drin. Ich gehe davon aus, dass eine ähnliche, also dass eigentlich die gleiche Startformation, außer eben dieser Tausch Kwashi-Device, auftreten wird.
Ich glaube, auch gegen Rostock kann es da keine Ausreden geben. Das Einzige ist halt, dass man gucken kann, ob Leute wieder fit und einsatzbereit sind. Aber gegen diese Rostocker Mannschaft muss jede zusammengesetzte Fortuna-Mannschaft halt 3 Punkte holen. Das steht halt außer Frage. Ne? Also was Lou beschrieben hat, klar, die werden sich halt vielleicht defensiv einstellen, das könnte ein bisschen anstrengend werden. Aber alles, was Lou gesagt hat, zeigt ja auf, dass die Fortuna diese Mannschaft knacken kann, dass die besiegbar sein sind und dass man sie einfach besiegen muss, egal wie. Ja, und sei es, dass man 2 Elfmeter macht und so weiter und so fort, auf irgendeine Art und Weise. Ja, also ich sehe halt sehr viele Möglichkeiten, wie die Fortuna gegen Rostock gewinnen kann. Es gibt natürlich aber auch gerade angesichts dessen, was wir alles schon besprochen haben und so weiter, auch sicherlich einen Faktor Pech, blöd gelaufen. Man trifft die Bude nicht wie gegen Elversberg in der ersten Halbzeit und dann hat das Spiel eine eigene Dynamik, die halt dann ungünstig für die Fortuna laufen kann. Aber es ist eigentlich ein Must-Win. Punkt.
Ja, ist so.
So, in dem Sinne.
Ja. Wenn ihr wollt, würde ich gerne den Schlusspunkt setzen.
Bitte.
Ja, und zwar hatten wir es ja vorhin nochmal ausführlicher von Sascha Rösler und den Dreckssäcken. Und da habe ich mich spontan hinreißen lassen in Anlehnung an ein Lied, was an einem denkwürdigen Dienstagabend 2011 durch die wunderschöne damals noch Esprit Arena schalte. Und ich habe mich hinreißen lassen, ein Gedicht zu schreiben, um euch beiden und auch euch lieben Hörerinnen und Hörer ein bisschen Hoffnung zu machen. Ich trage vor. Wir steigen wieder auf und schmeißen Bayer raus. Relegation gegen Polo. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.